Ja, vielen Dank, Herr Segelberg, vielen Dank auch für die Einladung, hier zu sprechen, obwohl ich keine Medienwissenschaftlerin bin. Gleichwohl habe ich mich in sehr verschiedenen Zusammenhängen und Untersuchungsfeldern mit medientheoretischen und medienhistorischen Fragestellungen beschäftigt. Und offenbar habe ich das Thema etwas anders verstanden, als es gemeint war. Ich werde nicht über die Literaturwissenschaft sprechen, sondern ich habe gedacht, ich sei eingeladen, über die Medialität in den Wissenschaften, also Naturwissenschaften, zu sprechen, weil das mein Arbeitsfeld ist, in dem ich mich seit langem betätige und werde das nun auch tun. Und mit Blick auf die Debatten in den letzten beiden Tagen versuche ich, das insoweit zu modifizieren, als ich versuche auch darüber nachzudenken, welche Folgen das für die Medienbegriffe und die Medienwissenschaft hat. Wenn man die Medien in den Naturwissenschaften untersucht oder naturwissenschaftliche Felder, Register, also wie etwa Vererbungstheorien, Experimentalwissenschaften in den Neurowissenschaften und Ähnlichem unter Medienfragestellungen betrachtet, wird man sofort darauf gestoßen, dass ich, sage ich jetzt mit Blick auf die Debatten in den letzten beiden Tagen, dass es nicht möglich ist, mit Begriffen zu arbeiten wie Film, Fernsehen, Fotografie. Also es setzt einen anderen Medienbegriff voraus. Und zwar einen Medienbegriff, den ich mal ganz knapp so zusammenfassen will, dass es darum geht, bestimmte materielle Träger oder technische Verfahren als Epistemologien zu untersuchen. Also es geht um den Zusammenhang von Technik oder Instrumenten einerseits und bestimmten entweder Darstellungsverfahren oder auch experimental und Erkenntnisweisen. Mit diesem Blick etwa auf die neuen Bilder in den Wissenschaften gibt es zurzeit verschiedene Diskussionsfelder, die sich auch mit Orten verbinden, die sich aus Medien das Medienlabel für sich auch benutzen. Das sind einerseits die Untersuchungen zu Kulturtechniken oder Aufschreibesystemen, die etwa im Helmholtz-Zentrum in der HU in Berlin betrieben werden, oder das ist dieses weite Feld der interdisziplinären Bildwissenschaft. Ich beschäftige mich sehr viel mit den Entwicklungen zur interdisziplinären Bildwissenschaft im Moment. Das finde ich ein ähnlich interessantes Feld wie die interdisziplinäre Medienwissenschaft, wo es sozusagen darum geht, aus verschiedenen Expertisen eben Bildfragen gemeinsam zu erörtern im Angesicht der digitalen Entwicklung, das heißt der Situation, dass wir die Epoche der technischen Reproduzierbarkeit von Bildern hinter uns gelassen haben und ins Zeitalter sozusagen der digitalen Bilder eingetreten sind. Es ist insofern interessant, als die Rede vom Iconic Turn paradox ist, weil der Iconic Turn oder auch Pictorial Turn eigentlich führt zu Bildern jenseits der Bilder. Das heißt, es sind keine Bilder mehr, sondern es sind im Grunde genommen Daten. Und das habe ich hier habe ich einfach mal verschiedene Beispiele gezeigt. Einmal Tomographie und funktionelle Magnetresonanztomographie. Das sind Verfahren, in denen neurologische oder physiologische Indikatoren gemessen werden. Die Daten werden dann übersetzt in bestimmte Farbwerte und diese Farbwerte werden dann visualisiert, indem sie in mimetische oder ikonische Abbilder des Hirns eingetragen werden. Also ein relativ komplexer Vorgang, der dazu führt, dass diese Bilder auf der Benutzeroberfläche aussehen wie Abbilder des Hirns. Aber unterhalb dieser Benutzeroberfläche eben eine ganze Archäologie von technischen Verfahren der Übersetzung und Messung vorausgesetzt werden muss. Wobei die Interpretation und Deutung dieser gemessenen und visualisierten Daten zurückgreift auf relativ alte Episteme, die aus dem 19. Jahrhundert kommen. Sodass die Aufgabe von Medienwissenschaftlern, meiner Ansicht nach und Kulturwissenschaftlern hier darin bestünde, die bildgebenden Verfahren als bedeutungsgebende Verfahren zu analysieren. Und dieser Zusammenhang eben von Bildgebung als einem technischen Verfahren, der Messung und Visualisierung und der Frage nach der Bedeutung ist nur möglich dann, wenn man sozusagen Medialität auch als ein epistemisches Verfahren untersucht. Die zentrale Fragestellung, auf die man dabei kommt, ist meiner Ansicht nach die der Spannung zwischen Messen und Deuten. Weil die Bedeutungsmuster, die eben aus den hirnphysiologischen Traditionen kommen, im Grunde genommen alte hermeneutische Methoden aktualisieren, während die technischen Verfahren auf digitalen Messverfahren basieren. Und dabei gibt es sozusagen epistemische Brüche, die in dem Medium selbst sozusagen, die dem Medium selbst inhärent sind. Das heißt, Medien wären in diesem Sinne sozusagen die epistemischen Instrumente der Wissenschaften. Dazu gehören unter anderem auch die Notationssysteme. Also wenn man mit medialen Fragen in die Wissenschaftsgeschichten hineingeht, dann wäre zum Beispiel das Feld der Aufschreibesysteme und Notationssysteme zu untersuchen, also etwa die Notationssysteme in der Physik, in der Chemie und so weiter. Und diese wären daraufhin zu befragen, nach welchen semiotischen Definitionen die sozusagen funktionieren. Da kann man durchaus auf Peirce zurückgreifen, damit kommt man also bis zu einem bestimmten Punkt, aber eben auch nur bis zu einem bestimmten Punkt, weil etwa Aufzeichnungstechniken in der Physiologie im 19. Jahrhundert entwickelt worden sind unter dem Phantasma, würde ich mal sagen, das Subjekt, den subjektiven Faktor auszuschalten. Also der Versuch, direkt die Instrumente an den Körper anzuschließen, etwa Blutdruck, Herzfrequenz und ähnliches, um unter Ausschaltung des Beobachters Daten zu ermitteln über physiologische Vorgänge. Und das Interesse, also im Marais-Zusammenhang ist das ja viel untersucht worden. Und das Interessante ist, dass in den neueren Untersuchungen zum Facial Action Coding System, das in der Psychologie und in der Hirnforschung im Moment eine Renaissance erlebt, dieses selbe Phantasma wieder auftaucht. Also in vielen Aufsätzen, die mit Messverfahren arbeiten, um Gefühle, also semantisch distinkte Gefühle unterscheiden zu können, werden nicht nur bildgebende Verfahren eingesetzt, sondern auch Messverfahren des Gesichts. Ich muss mal gucken, ob ich ihn weiter, ja, hier zum Beispiel. Das ist ein Beispiel einer Videoaufnahme, Eye-Blinking-Untersuchung, wo mit Hilfe von digitalisierten Bildern der Eye-Blinking-Rhythmus dann gerechnet wird und Kurven erstellt werden. Also sozusagen die Übertragung von physiologischen Vorgängen, die gemessen werden, in Daten, in die Darstellung von Kurven und dann die Rückübertragung in ikonische Bilder, um es wieder anschaulich zu machen. Wobei Naturwissenschaftler, wenn sie darüber sprechen, ganz klar auch strategische Argumente mit ins Spiel bringen und sagen, wenn sie um Forschungsgelder Anträge stellen, müssen sie es halt in mimetische und ikonische Bilder wieder übersetzen, weil die besser ankommen. Aber es ist natürlich nicht nur ein Problem der Anschaulichkeit, sondern es ist auch ein Problem, dass mit den mimetischen Bildern, die eben auf der Benutzeroberfläche erscheinen, dann sich auch Theoreme durchsetzen, wie etwa die Dominanz des Lokalisierungsparadigma in der gegenwärtigen Hirnforschung, die aus dieser Art der Darstellung, aus diesem Darstellungsverfahren hervorgehen. Sodass die Medien in diesem Spektrum eben nicht nur Instrumente, Gefäße oder Mittler sind, die ein bestimmtes Wissen sozusagen darstellen und Leuten aus anderen Wissenschaften oder Nichtwissenschaftlern anschaulich vermitteln, sondern diese Verfahrensweisen, die immer ein Zusammenspiel von Technik und Episteme oder Bedeutungsinterpretationsmustern darstellen, gehen dann in die Erklärungsmodelle selber ein. Ich habe das ausführlicher untersucht für dieses Facial Action Coding System. Das ist insofern interessant, als man heute dafür gar keine Bilder mehr braucht, sondern es werden durch Elektromyographie Muskelbewegungen, und zwar nicht sichtbare Muskelbewegungen, aufgezeichnet. Also das sind sozusagen die unwillkürlichen Nervenbewegungen, die als Indikatoren für bestimmte affektive Zustände genommen werden. Das wurde früher mit Fotografie gemacht, dann mit Videofilm und heute wird es eben mit Elektromyographie und der Übertragung in Kurven unternommen. Wenn man dann aber die Interpretation sich anschaut, dann wird man über eine Archäologie der Instrumentarien und Medien in diesem Feld zurückgeführt auf das 19. Jahrhundert, und zwar explizit auf Duchenne de Boulogne und Darwin, weil die eben die Nomenklatur für die Muskeln entwickelt haben. Und dann stellt man fest, dass eben ein bestimmter Muskelpleur eben Indikator für Trauer ist und so weiter, also sozusagen ein Zeichensystem benutzt wird, in dem eine 1:1 Übersetzung zwischen Muskelbewegung und Affektsemantik vorgenommen wird. Das heißt, bestimmte Interpretationsmodelle gehen durch, die Techniken verändern sich, werden avancierter, und dadurch kommt natürlich jeweils ein unterschiedliches Zusammenspiel zwischen Technik und Deutungsmuster zustande, das in der Entwicklung der Naturwissenschaft eine ungeheure Wirkung entfaltet. Insofern denke ich, dass die Medienwissenschaften in der Wissenschaftsgeschichte eine unglaublich wichtige Bedeutung haben und noch eine sehr viel größere Bedeutung haben könnten, wenn sie natürlich, das ist die Voraussetzung, sich Expertisen erarbeiten über die jeweiligen Spezialfelder. Also sei es jetzt Kognitionswissenschaft oder Lebenswissenschaften oder wie auch immer, man kann nicht Medienanalysen sozusagen in allen Feldern betreiben, sondern es ist nur möglich, sich zu spezialisieren dann tatsächlich auch in bestimmten Feldern. Insofern sind Doppelqualifikationen künftig eigentlich gefragt, die gibt es bisher noch kaum. Dafür, denke ich, müssen wir etwas tun. Und solange die noch nicht da sind, kann man das nur in einer Kooperation zwischen verschiedenen Disziplinen betreiben. Man kann das nicht alles integrieren in eine Wissenschaft.